Auch von meiner Seite einen guten Morgen wünsche ich allen. Mein Namensvetter und Co-Pilot hat mir gerade vorhin zugeflüstert, das sei aber ein gewagtes Thema heute Morgen. Sorgen ist unnötig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, regt sich Protest. Aber ich habe gemeint, man könnte das, was in Matthäus 6 steht und aus dem Munde Jesu stammt, das heißt ja Jesus, Doppelpunkt, Sorgen ist unnötig. Man könnte diesen Textabschnitt mit dieser Überschrift versehen. Ich werde ihn gleich lesen. Aber zuvor möchte ich etwas berichten, was mir schon seit vielen Jahren anhängt, nämlich aus meiner Internatszeit, da nach der Hausordnung immer auf dem Plan stand, morgens eine Andacht. War damals so geführt. Das war nicht unbedingt eine christliche Schule, das war eine Lehreroberschule. Und da stand eben Andacht auf dem Programm und das hat einmal der Religionslehrer dann versorgt und dann der Englischlehrer und einmal oder immer wieder im Wechsel auch ein Lehrer, der auch Philosophie unterrichtet hat. Vor allem dann in den höheren Klassen. Und da kann ich mich erinnern, und deshalb verbindet mich dieser Text, den wir gleich hören, mit diesem Mann, kann ich mich erinnern, dass er mit großer Bewegung, um nicht zu sagen mit innerer Rührung, diese Worte verlesen hat. Er hat nicht mehr viel dazu gesagt. Vielleicht konnte er es auch gar nicht. Ich weiß nicht, ob er Christ war. Vielleicht war er ein bisschen christlich, das könnte sein. Aber ich wage mir da jetzt kein Urteil. Aber immerhin hat ihn dieses Jesuswort so gepackt und angesprochen persönlich, das hat man gemerkt, dass es bei mir hängen geblieben ist. Der hat keine Auslegung gebracht, er hat einfach den Text verlesen. Jetzt hören wir mal. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Also Matthäus 6, ja. Matthäus 6 von Vers 25 an. Das war jetzt gerade Vers 25. Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Wir haben jetzt drei Fragestellungen, die Jesus hier gebracht hat. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Nächste Frage. Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. So, jetzt könnt ihr entscheiden. Ist die Überschrift Sorgen ist unnötig zutreffend? Könnte da nicht jemand auf den Gedanken kommen, also der Herr Jesus, der hat hier so ein richtiges, leichtfüßiges, sorgloses Leben empfohlen, so wie es manche Lebenskünstler schaffen, die einfach so dahin leben. Den lieben Gott einen, das funktioniert ja nicht. Also mit dem Jesuswort funktioniert das nicht, aber manche machen es ja so. Den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, im Übrigen, soll ich sagen, andere für sich sorgen lassen. Das kann man ja auch, dann geben wir halt so Fürsorge oder was irgendwie. Meint das Jesus? wenn wir herauslesen, Sorgen ist unnötig. Ich möchte diesem Jesuswort vom Nicht-Sorgen gleich den Apostel Paulus an die Seite stellen. Offensichtlich hat er da seinen Herrn und Meister gut verstanden. Denn in Philipper 4, Vers 6 sagt er, ich möchte sagen das Gleiche. Sorget nicht, sondern in allen Dingen lassen eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Philipper 4, Vers 6. Dem nicht genug, ich möchte dem Paulus und dem Herrn Jesus jetzt den Petrus an die Seite stellen. Offensichtlich hat auch Petrus von seinem Herrn viel gelernt. Wie sonst auch, klar. Alle eure Sorge werfet auf ihn, den er sorgt für euch. Sagt der Petrus. Und der hat ja mit seinem Herrn manche Gesprächssituationen gehabt, wo er nicht immer so einverstanden war. Aber das hat er gelernt. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Da hat er einfach nach seinen Herrn richtig gezeichnet, denn er sorgt für euch. Aber natürlich müssen wir, wenn wir das Thema Sorge jetzt angehen, fragen, welche Sorgen ist denn gemeint? Sorgen ist unnötig. Können wir das einfach so schnell pauschal abhaken? Kann zum Beispiel die Fürsorge gemeint sein? Ich meine jetzt nicht das Fürsorgeamt oder das Sozialamt, das meine ich jetzt nicht, sondern überhaupt die Fürsorge, die uns Menschen obliegt. Kann das gemeint sein, dass es unnötig ist? Kann eine Mutter sagen, Fürsorge für meine Familie, bitteschön, der liebe Gott, soll mir den Brotleib morgen ins Haus schicken? Es geht ja nicht. Da gibt es ein Wort des Apostels Paulus, sehr deutlich, sehr klar, wer seine Hausgenossen nicht versorgt, ist ärger als ein Heide. Das Heidnische ist übrigens auch von Jesus angesprochen hier. Eben im Blick auf das falsche Sorgen. Also Fürsorge kann nicht gemeint sein mit dem falschen Sorgen. Fürsorge ist Aufgabe. Selbst Gott sorgt, in Anführungszeichen, ja für die Seinen. Er ist eben darum bemüht, dass es richtig geht und ordentlich geht und dass sie sich freuen können. Das, so sorgt Gott. So können wir das Wort Sorgen ja mit ihm durchaus verbinden. Also häusliche Fürsorge oder Fürsorge für Menschen ist durchaus geboten. Also, das können wir jetzt abhaken. Das ist nicht gemeint. Und wie ist es mit der Vorsorge? Na, also wenn schon Krankenkassen Bonusse, na, die Mehrzahl heißt dann, glaube ich, Boni, glaube ich. Ja, wer kann Lateinisch? Boni, ja, Boni, gell? Ja, also die Mehrzahl von Bonus. Wenn die das schon ausgeben, wenn jemand zur Vorsorgeuntersuchung geht, dann müssen die sich ja dabei was gedacht haben. Also Vorsorge kann auch nicht gemeint sein. Ich habe von einem, der als Entwicklungshelfer in Afrika war, gehört, er hat einen Vortrag darüber gehalten, dass die Sache mit der Entwicklungshilfe unter anderem auch deshalb gewaltig problematisch sei, weil dort das Vermögen von den Einwohnern, das mag nicht überall stimmen, aber dort war es bei ihm so, das Vermögen, Vorsorge zu leisten, nicht vorhanden sei. Die Leute dort hätten eben die Mentalität, sowas wie von der Hand in den Mund zu leben, bringt's der Tag, kommt der Tag, bringt's der Tag, Punkt. Und der nächste Tag, der bringt's dann auch wieder. Das könnte man ja bei dem Jesuswort auch ein bisschen herauslesen, wenn es da am Schluss heißt, es ist genug, dass ein jeder Tag seine eigene Plage hat. Also was dann morgen sein wird, bitteschön, das ist ja jetzt nicht wichtig. Wenn man da das ganze Thema Vorsorge eben damit als erledigt ansieht, ja, dann kommt auch alles aus dem Gleichgewicht. Die Unfähigkeit, Vorsorgewirtschaft zu betreiben, ist da in manchen afrikanischen Ländern ein wirtschaftliches Problem. Da konnten Missionare, die dort waren, erzählen, wenn da wieder eine Hilfslieferung kam, vielleicht können das so einige unter uns bestätigen, die das hautnah erlebt haben, wenn eine Hilfslieferung kam für eine Missionsstation, dann sind die Schwarzen gekommen scharenweise und haben da alles abgegrast. Warum? Weil die überhaupt nicht verstanden haben, dass es eine Vorsorgelieferung ist, die reichen muss, was weiß ich, für einen Monat oder noch länger. Sondern man hat das schnell abgegrast und fertig gehabt, dann hat man nichts mehr gehabt. Im Nu war alles weg. Das heißt, die Mentalität spielt doch auch da eine Rolle bei dem großen, wichtigen Thema Entwicklungshilfe. Also von der Hand in den Mund zu leben, ist keine gesunde Wirtschaft. Obwohl es sicherlich Gebiete geben mag, da ist gar nichts anderes möglich. Heute Morgen hat Dr. Hartmut Meyer-Gerber am Tisch erzählt von der fürchterlichen Armut in der Ukraine, überhaupt in den Ostländern, wo die Menschen wirklich ums nackte Überleben kämpfen. Da ist vielleicht es gar nicht anders möglich, als von der Hand in den Mund zu leben, weil man nicht mehr hat. Aber als grundsätzliche Einstellung kann es ja nicht stimmen. Also welche Sorge ist gemeint, wenn wir sagen, Sorgen ist unnötig? Ich möchte diese falsche Sorge als Angstsorge bezeichnen. Wir haben jetzt Fürsorge, die nötig ist, wir haben Vorsorge, ist ebenso nötig, aber die Angstsorge ist nicht nötig. Und was ist das für ein Ding, die Angstsorge? Wenn solche Begriffe im Raum stehen, dann bemühe ich sehr gerne ein Lexikon, wo es Begriffserklärungen gibt und ich schlage nach. Das habe ich hier auch getan. Da ist über dieses falsche Sorgen Folgendes gesagt. Diese Angstsorge ist, die das Gemüt, da muss man jetzt mit zwei Ohren hinhorchen, die das Gemüt gleichsam spaltende, hin- und herzerrende Erwägung. So anders. Hin- und herzerrende Erwägung der Möglichkeiten, insbesondere der schlimmen Möglichkeiten. Also ein bisschen kompliziert. Also da ist das Wort Angstsorge, glaube ich, schneller zu verstehen, oder? Aber so ist begrifflich erklärt. Das Gemüt gleichsam spaltende, das heißt, man weiß jetzt nicht recht, in welche Richtung man denken soll. Hin- und herzerrende Erwägung, klappt's? Klappt's nicht? Komme ich durch, komme ich nicht durch. Und durch das Hin- und Herzerren wird man selber zerrissen. Vor allem der schlimmen Möglichkeiten. Ich habe noch eine andere Begriffserklärung für Angstsorge. Ein ängstliches Vorausdenken ohne die Gewissheit, mit den vorhandenen oder drohenden Schwierigkeiten fertig zu werden. Gibt es überhaupt? Dass ich im Vorhinein schon weiß, ich werde mit dieser oder jener Schwierigkeit so mit der linken Hand fertig. Also, ein ängstliches Vorausdenken ohne die Gewissheit, mit den vorhandenen oder drohenden Schwierigkeiten fertig zu werden. Was steckt denn alles hinter diesen Begriffserklärungen? Es sind ja zwei, also bitte aus einem Lexikon, die mussten es ja wissen. Also, Angstsorge wird deshalb zum Problem, weil ich die ungewisse Zukunft, die ja niemand von uns im Griff haben kann, ich sagte ja, wann war es, irgendwann gestern oder vorgestern, Zukunft ist das, was auf uns zukommt. Die ungewisse Zukunft greift lähmend in die Gegenwart herein. Das ist das, was Angstsorge ausmacht. Es lähmt uns. Ich möchte das Ungewisse der Zukunft jetzt schon in der Gegenwart im Griff haben. Das ist ein Grundproblem für unser Menschsein. Wer eine Art Gegensteuerung hier erreichen möchte, indem er einfach praktiziert, in den Tag hineinzuleben. Ich glaube, der kann das nur mit einer Art von Betäubung. Sozusagen nicht an das Morgen zu denken oder wie das überhaupt kommen wird, das geht ja gar nicht. Außer er betäubt sich. Man muss mal Menschen kennengelernt haben, die dem Alkoholismus verfallen sind. Dort hat man versucht, eben mit Hilfe des Alkohols eine Art von Lebensbewältigung zu erreichen. Das ist schlimm. Es geht nicht. Wir Menschen sind so konstruiert, dass wir an das Morgen denken. Ist doch klar. Aber wie? Das ist die Frage. Und ich meine, da kann Jesus uns sehr gut helfen. Ich hoffe, das kommt heute Morgen noch raus. Angstsorge entsteht also, wenn wir eine Zukunftsbewältigung erreichen wollen oder in den Griff bekommen wollen, was wir gar nicht können. Das können wir gar nicht. Und deshalb sollen wir es auch gar nicht. Wir überfordern uns. Also, erste Frage, welche Sorgen ist gemeint? Es ist die Angstsorge gemeint, nicht die Fürsorge und auch nicht die Vorsorge. Nun, wie urteilt Jesus über das falsche Sorgen? Punkt 2. Also über die Angstsorge. Er sagt ganz klar, und das sind jetzt seine deutlichen Worte, fast hätte ich gesagt, seine Extremworte. Er sagt, Angstsorge entspringt dem Kleinglauben. Er kann sogar sagen, nach dem allem trachten die Heiden. Er will ja mit dem Wort Heiden oder die Nationen, er will ja damit deutlich machen, die, die von dem lebendigen Gott keine Ahnung haben, die sich ihre eigenen Götter machen. Nach solchem allem trachten die Heiden. Also entspringt dem Kleinglauben oder noch rigoroser, dem Unglauben. Wenn du nicht vertrauen kannst, dann ist die Angstsorge sozusagen das Nächste, was nach dir greift. Es gibt ein sehr rigoroses Wort von dem, ja, man hat ihn den Heißdampfschmied genannt. Das liegt schon einige Zeit zurück. Also er war ein hochbegabter Mann, hat viele Erfindungen gemacht und dadurch viele Patente erreicht, weil er ein kluger Kopf war und gleichzeitig auch ein gläubiger Kopf war. Also der Heißdampfschmied, der heißt deshalb so, weil er die Heißdampflokomotive erfunden hat, die ja bereits heute schon zum alten Eisen gehört, aber damals war das natürlich eine großartig neue Angelegenheit. Der hat gesagt, entweder ich glaube und dann sorge ich nicht, oder ich sorge, dann glaube ich nicht. Naja, also das ist deutlich. Entweder oder. Was meint denn Jesus, wenn er vom heidnischen Trachten spricht? Nicht wahr, die Heiden, die haben ja auch eine Art, ich meine es die Nationen, wenn wir einfach an Völker denken, die eben mit ihren Gottheiten zurechtkommen wollen. Gestern Abend war ja mit das Thema von den Gottheiten oder Götzen dran. Was meint denn Jesus damit? Nicht wahr, die Götter oder die Götzen, die von den Nationen bemüht werden, die sollen ja etwas erreichen, was sie nicht können. Gestern Abend hieß es, sie sind unfähig. Das heißt, man will auch eine Art von Zukunftsbewältigung bekommen. Ich war, wenn der Primitivgläubige, so sagen wir, der Primitivgläubige seine Reisschale hinstellt vor seinen Regengötzen, dann will er erreichen, dass der Regengötze eben das richtige Wetter fabriziert, damit sein Same wächst und so weiter. Das heißt, man will auch eine Zukunftsbewältigung erreichen. Über die Gottheiten, über die Götzen. Das bezeichnet Jesus als heidnisches Trachten. Das heißt, man ist eben für die Gegenwart herein um das Irdische besorgt. Man denkt eben an das Wetter und an das, was eben im Irdischen jetzt sich ereignen soll. Positiv für mich natürlich. Angstsorge entspringt dem Kleinglauben. Jesus kommt dann schon noch sehr positiv auf das, worauf er uns eigentlich hinweisen möchte. Das halte ich aber noch ein bisschen zurück. Wenn wir im Kleinglauben oder im Unglauben stecken bleiben, dann machen wir unser Ergehen, das Bewältigen dessen, was uns jetzt aufgetragen ist, von unseren Verhältnissen abhängig. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Von den Verhältnissen abhängig sein bedeutet, wenn ich das nur habe und nur so sehe, bedeutet in einer Art von Gefängnis sein. Jeder von uns hat seine Verhältnisse, ist doch ganz klar. Wir kommen alle aus bestimmten Verhältnissen. Wir leben alle in bestimmten Verhältnissen. Wir haben alle unsere bestimmte Art. Und keine Art ist nicht zugleich auch verbunden mit einer Unart. Das müssen wir auch wissen. Also, Engel sind wir alle noch nicht. Also wir sind alle so, wie wir sind, geprägt. Wir haben unsere Lage. unsere Situationen zu bewältigen sind. Wir haben die Aufgaben, die uns gestellt sind. Die Mutter muss mit ihren Kindern zurechtkommen oder am Arbeitsplatz muss ich mit dem Chef auskommen und was es auch sei. Das ist so bunt wie nur irgendetwas. Wir haben alle unsere Verhältnisse. Und es gibt ein Wort des Apostels Paulus, der auch seine Verhältnisse hatte. Und wisst ihr, was er sagt? Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Steht im Philipperbrief. Aus dem Brief, aus dem das bereits zitierte Wort stammt, sorge nichts. Da sagt der Paulus, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus ist ja natürlich damit gemeint, der ihn dazu in die Lage versetzt. Ich vermag alles. Und da schreibt Paulus im Zusammenhang jetzt nicht von hochgeistigen Dingen, sondern er schreibt vom Hungern, vom Sattsein, er schreibt vom Überfluss haben und vom sparsam leben müssen, also die ganz praktischen Dinge, die der Alltag bringt. Und da kann er sagen, ich kann hungrig sein und halte das durch. Aber da preist er es jetzt nicht als ein großer Fastenkünstler an und meint, ja, damit bin ich jetzt geistlich bewertet viel höher anzusetzen, wenn ich also als Fastenkünstler auftrete, sondern im gleichen Atemzug sagt er, ich kann auch Überfluss haben. Ich kann auch satt sein. Das heißt, ich freue mich, wenn ich mich satt essen kann. Ich freue mich, wenn ihr Philipper mir Geldgaben liefert, damit ich meinen Lebensunterhalt habe. Denn von den Philippern hat er ja Geld bekommen und angenommen. Von den Korinthern nicht. Weil ihm die Falsches in die Schuhe geschoben haben. Also es ging damals bei dem Paulus wirklich um ganz praktische Dinge, um Alltagsfragen. Und da sagt er, ich vermag alles. Aber wie kommt er dazu? Das heißt, ich muss mich jetzt nicht da ängstlich absorgen, ja, wie wird es denn morgen sein? Da weiß er, ich habe einen, der über mir ist und der hat die Oberleitung. Wenn wir haben ja das Thema jetzt Angst, Sorge entspringen dem Kleinglauben. Ich sage es jetzt positiv. Wenn wir im Glauben mit dem Herrn, so wie Paulus, ich vermag alles durch Christus, wenn wir im Glauben mit dem Herrn verbunden sind, sind wir mit einem Herrn verbunden, der Herr jeder Lage ist. Wären wir auch manchmal gern. Herr jeder Lage. Ich bin Herr der Lage. Können wir doch sagen. Oder auch nicht. Also die weiblichen Geschwister unter uns mögen mir das verzeihen, wenn ich jetzt nicht sage, ich bin Frau jeder Lage. Ja, das muss man ja heute, nicht wahr? Man muss immer männlich und weiblich da bald heute nennen. Aber meine Frau sagt, mach das nicht, sagt meine Frau zu mir. Ich soll also nicht auch in dies verfallen, dass nach jedem zweiten Satz da immer männlich und weiblich genannt wird. Da gibt's nicht nur die Einwohner, sondern auch die Einwohnerinnen. Also da frage ich mich, warum muss man den Sammelbegriff immer männlich und weiblich bringen? Das dient nur dazu, dass man viel mehr Papier verbraucht. Weil da die Artikel immer länger werden dadurch. Also Herr jeder Lage. Wenn ich mit diesem Herrn jeder Lage verbunden bin, durch Christus, Glauben heißt mit Jesus verbunden sein, dann habe ich auch den Blick frei für das Vermögen dieses Herrn. Ich bleibe da nicht hängen an meinen Möglichkeiten, die sehr oft Unmöglichkeiten sind. Wie oft kommen wir als Menschen an die Grenze? Ich meine es nicht einfach bloß an die letzte Grenze, wo unser Leben aufhört, sondern überhaupt an die Grenzen der Möglichkeiten, die uns gegeben sind. Beim besten Wollen können wir nicht alles. Und dann heißt Glauben, ich stelle mich bewusst, gewollt in die Abhängigkeit meines großen Herrn. Ich habe vor vielen Jahren einmal anlässlich eines Festes, da saß man am schön gedeckten Tisch, viele da, und jeder Gast, der eingeladen war, hat ein Tischkärtchen bekommen. Warum ausgerechnet dieses Tischkärtchen an meinen Platz kam, weiß ich bis heute nicht. Auf jeden Fall habe ich den Spruch, der auf diesem Tischkärtchen stand, bis heute nicht vergessen. Damals stand nicht drauf, von wem er stammt. In der Zwischenzeit habe ich erfahren, dass von Hermann Bessel stammt, dieses Wort. Und zwar heißt es: Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Der Kleinglaube oder der Unglaube tut das nicht. Ich möchte an dieser Stelle, weil ja bisher jetzt alles noch ein bisschen negativ war, vom heidnischen Trachten haben wir gesprochen, vom Kleinglauben, vom Unglauben. Ich möchte an dieser Stelle ein Beispiel einbringen, das wir selber erlebt haben. Und zwar war das in der Zeit, als wir auf dem Meinharder Wald in Neuhütten waren. Da waren wir eben dienstlich 2 Jahre. Wir hatten unser erstes Kind, eben noch im Kindesalter. Und meine Frau kommt eines Tages heim und hat gesagt, ja, sie hat in dem Schuhgeschäft da und da, das ist ein kleiner Ort, und dass es da ein Schuhgeschäft gegeben hat, war für uns so schon ein kleines Wunder. Auf jeden Fall hat sie im Schaufenster so rote Gummistiefel gesehen, die eben für unsere Tochter gerade gepasst hätten. Und wir waren auf dem dicken Land. Da fühle ich mich übrigens wohl, ist kein Werturteil. Und da wären so für ein Kind, nicht wahr, wenn es da Regen gibt und einfach das Wetter entsprechend, da wären rote Gummistiefel so richtig angebracht. So kleine Gummistiefelchen für ein kleines Kind. Hat sie im Schaufenster gesehen, hat gesagt, also, wäre doch gut, können wir uns das leisten? Und das hat meine Frau besser gewusst als ich, weil sie die Finanzminister ist. Also wir konnten es uns nicht leisten. Und hätten sie diese Gummistiefel gern gehabt? Glaubt ihr das? Doch, das müsst ihr glauben, weil ich es euch jetzt sage. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, vielleicht eine Woche. Kam ein Paket, da waren die roten Gummistiefel drin, die kamen nicht von dem Ort, sondern die hat uns jemand zugeschickt. Genau diese roten Gummistiefel, da hat jemand gewusst, die Leiers, die brauchen die Gummistiefel. Es passiert. Wahrscheinlich könnten verschiedene unter uns Ähnliches erzählen. Es ist in der Tat so, dass dort, wo man einfach auch seine ganz praktisch irdischen Fragen, Probleme und Nöte und Angelegenheiten dem großen Gott anvertraut, dass der antworten kann. Und zwar auf höchst überraschende Weise. Also, wir sind bei der Frage, wie urteilt Jesus über das falsche Sorgen? Erste Antwort: Angstsorge entspringt dem Kleinglauben oder gar dem Unglauben. Und nun sagt Jesus weiter: Angstsorge ist vergeblich. Das sagt er nämlich mit dem Hinweis: Wer kann seines Lebens Länge eine Elle zusetzen, wenn er gleich darum sorgt? Ach, wie möchte man sich doch das ganz dick ins Herz hineinpressen. Vergeblich, nicht? Und obwohl man es theoretisch weiß, funktioniert es oft nicht. Aber wir müssen das uns logisch klar machen. Es hat keinen Wert. Wenn ich mich 100-mal drum sorge und wenn ich mich abmache bis zum Letzten, es hat keinen Wert. Das sagt Jesus ganz deutlich. Angstsorge ist vergeblich. Es ändert doch an der Situation gar nichts. Also an der rein praktischen Situation. Wir wollen hier etwas, was wir nicht sollen. Und trotzdem machen wir es. Es gehört zum Reifwerden eines Menschen. Wir alle sind ja schon etwas fortgeschrittenen Alters. Deshalb kann ich das, glaube ich, schon sagen. Es gehört zum Reifwerden eines Menschen. Wie weit uns das bereits gelungen ist, sollen wir selber beantworten. Dass wir lernen oder dass ein Mensch lernt, was er kann und deshalb auch soll. Und was er nicht kann, das muss man lernen. Das wissen wir nicht von Haus aus. So im im jungen Sponti-Alter, da ja, geht man los und meint, Wunder was, man könne die Welt erobern und hat sozusagen alles in den Fäusten und schafft's und bewältigt's und wer kann da mir noch und so weiter. Nein, man muss lernen, was man kann und was man nicht kann. Und bitte, überfordern wir uns da nicht selber. Ich komme nachher eben auf das Positive, was Jesus uns so deutlich sagen möchte, und das ist was ganz Großartiges, wenn er auf den himmlischen Vater verweist. Der weiß nämlich, was wir können und was wir nicht können, besser als wir das wissen. Und weil wir es eben nicht wissen oder nur halb wissen, müssen wir es lernen. Vielleicht bis ins Alter hinein lernen. Ich frage, je älter man wird, umso weniger kann man ja. Also einer, der nicht unbedingt musikalisch ist, obwohl man sagt, es gibt keine unmusikalischen Leute. Aber wenn einer nicht singen kann, dann muss er nicht unbedingt im Chor mitsingen. Muss er nicht. Und wenn einer keine Redebegabung hat, das soll es ja auch geben. Warum? Weil jemand mehr für sich still zurückgezogen lebt oder einfach mehr introvertiert ist oder eben wie die Prägung eben sein mag. Der muss nicht gerade Pressersprecher werden. Ja. Beim Angstsorgen überfordern wir uns und das wirkt lähmend. Der Liederdichter hat es ja so ausgedrückt. Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer. Er hat nicht Angstsorge gesagt, aber das hat er gemeint, durch die Traurigkeit. Größer durch die Traurigkeit. Deshalb ist der Hinweis vergeblich. Angstsorge ist vergeblich ganz, ganz wichtig. Denn trotz unserer Sorgerei kommen doch die Proben. Was wir mit der Angstsorge erreichen, ist nur, dass wir die Proben, die, ob wir sorgen oder nicht sorgen, trotzdem kommen, dass wir die nur schwerer bewältigen. Es gibt ein Wort, das heißt, die Sorge wegen morgen stiehlt uns den Dank für gestern. Soll ich das nochmal sagen? Die Sorge wegen morgen, also was morgen sein wird und das, was Jesus als vergeblich beurteilt. Die Sorgen wegen morgen stiehlt uns den Dank für gestern. Deshalb ist der Apostel Paulus an der Stelle, wo er vom Nichtsorgen spricht, eben ganz praktisch. Er sagt, sorge nichts. Klares Wort. Sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen und jetzt mit Danksagen vor Gott kund werden. Warum? Weil das Danksagen uns ganz fest an Gott anbietet. Und da haben wir nämlich für das Gestern und Vorgestern und für die Erfahrungen, die wir gemacht haben mit dem lebendigen Gott, ja Stoff genug zu danken. Und dieses Danken, es gibt ja das andere, schützt vor Wanken. Das heißt, es bindet uns an Gott. Und mit diesem Gebundensein an Gott können wir jetzt hineingehen in die Proben von morgen und übermorgen. Also Angstsorge ist vergeblich. So, und jetzt kommt das, was im Thema drin steht, aus dem Urteil Jesu eben abgelesen. Angstsorge ist unnötig. Entspringt dem Kleinglauben, ich sage die Punkte. Angstsorge ist vergeblich, Angstsorge ist unnötig. Und zwar leitet das Jesus ab von dem Hinweis, der so ganz zentral ist, indem er uns nämlich Gott als Vater zeigt. Euer himmlischer Vater. Was ist das für ein Trost? So, und an dem möchte ich jetzt noch ein bisschen hängen bleiben. Jesus sagt, euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft. Stellen wir uns eine Mutter vor, die ihr Kind nur versorgt, wenn es schreit. Also normalerweise schreien ja Säuglinge, wenn sie Hunger haben oder wenn sie in ihren Exkrementen liegen und so. Sie melden sich, klar. Aber eine Mutter, die nur reagiert, wenn das Kind schreit, also da muss man sagen, komm, irgendwie, nein, Rabenmutter ist da auch nicht der richtige Ausdruck. Denn ich glaube, Raben versorgen ihre Kinder schon. Das dürfen wir auf Gott übertragen. Dass Gott sein Versorgen, sein Bemühen um seine Kinder übergeordnet macht. Also nicht erst, wenn wir rufen, nicht erst, wenn wir unsere Bedürfnisse anmelden und nicht erst, wenn wir ihm unser 10-Punkte-Programm sagen und ihm am Schluss dann sagen, vergiss ja bitte auch nicht Punkt 10. Das weiß er doch längst vor uns, was Punkt 10 ist. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft. Ich komme auf den nächsten Satz gleich noch zu sprechen. Er weiß, wer wir sind. Er weiß, was auf uns wartet. Er weiß, was wir können und nicht können. Er weiß, was wir brauchen. Er weiß, wie die Proben von morgen und übermorgen aussehen. Er weiß um den Ausgang im nächsten Jahr. Er weiß, wie alles kommen wird. Es liegt ja in seinem Zukunftsprogramm alles drin. Er überschaut doch alles. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft. So, und jetzt kommt das, was Jesus nun aus der Tatsache ableitet. Und das, was bei uns auch zu einer Fehlschaltung führen kann. Wenn er nämlich sagt, er weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet, dann könnt ihr, ich habe Fehlschaltung gesagt, dann könnt ihr jetzt daraus abgeleitet werden, also müssen wir gar nicht bitten. Er weiß ja alles. Das wäre eben ein Kurzschluss. Und zwar deshalb, weil das Bitten unsererseits von Gott, unserem Vater, deshalb gewollt ist, weil er nämlich von uns das Signal will. Da ist einer, der ist bedürftig. Der ist annahmefähig, annahmebereit oder empfangsbereit. Der möchte etwas. Weil Gott nämlich seine Gaben und das, was er zu geben, überhaupt bereit ist und sich nachschmeißt. Ja, doch, er tut's. In der ganzen Schöpfung tut er's. Aber nehmt den Begriff nachschmeißen jetzt nicht so eng. Gott gibt viel mehr, als wir eigentlich wollen oder meinen zu brauchen. Er gibt viel mehr. Aber er will eben von uns Menschen wirklich dieses Bittsignal. Jetzt bin ich auf Empfang eingestellt. Hier ist einer, der seine Bedürftigkeit anmeldet. Und das ist für Gott immer ein Zeichen, aha, der ist jetzt auf mich programmiert. Wir Menschen leiden ja grundsätzlich unter dem fürchterlichen Wahn, wir könnten das Leben selbst meistern. Also ich meine jetzt Normalgebaute, ohne den Glauben an Jesus natürlich. Die Autonomie ist ja nur das Fremdwort für das Selbst. Die Autonomie ist die große Gefährdung für unser Menschsein. Der Mensch will sich selber führen, der Mensch will selbst bestimmen, selbst meinen, was gut für ihn ist. Und das stimmt doch hinten und vorne nicht, er weiß es nicht. Er kann sich nicht selber führen. Habe ich das am ersten Abend oder wann gesagt? Das Phänomen, dass bei dem Tod des Papstes Wojtyla so viele nach Rom gepilgert sind, Millionen, dieses Phänomen signalisiert mir, und vor allem auch junge Menschen, signalisiert mir, dass der Mensch auf Führung oder auf einen Führer hin angelegt ist. Man kann auch Idol sagen. Der Mensch sucht nach was, an das er sich halten will. Warum? Weil die Sehnsucht da ist. Ich brauche jemand, dem mir den Weg zeigt. Und dann haben sich viele eben an diese Gestalt gehängt. Das war sicherlich eine charismatische Figur. Keine Frage. Und da kommt dann das andere, die Welt, der Mensch ist mündig geworden. Und was hat man das in den 60er Jahren uns einbläuen wollen? Der Mensch von heute sei mündig geworden und die Gemeinden seien mündig geworden. Ja was, mündig geworden. Da hat man Gemeinden, die wissen alles besser und alles selber. Also ich glaube, es ist gut, wir lassen uns solche Illusionen uns ganz schnell kaputt schlagen. Das stimmt nämlich nicht. Massenphänomen, was ist denn das? Das wird natürlich auch noch in den Medien entsprechend inszeniert. Massenphänomen heißt, dass die Masse dorthin rennt, wo man meint, dort habe man Führung oder dort kommt ein Angebot, das einem weiterhilft. Und wenn alles in eine Richtung rennt, dann rennt die Masse dorthin. Macht mal das Experiment, sollen mal 2, 3 Leute vor einem Schaufenster hinstehen und da 5 Minuten lang bloß hineinschauen in das Schaufenster, sonst nichts, nichts kaufen wollen. Wie dann plötzlich 5, 6, 7 plötzlich drumherum stehen. Gott weiß, was wir bedürfen und weiß, dass mit unserer Autonomie, mit unserer Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung es hinten und vorne nicht stimmt. Weiß er alles. So, und dann möchte ich noch was zu unseren Bitten sagen. Wenn Jesus sagt, er weiß darum, ehe wir ihn bitten, ich sage es nochmal so, will er nicht unser Bitten abwehren. Ganz sicherlich nicht. An anderer Stelle heißt es ja auch, wenn Jesus so bittet, so wird er euch gegeben, habe ich ja schon zitiert. Aber er möchte, dass wir recht bitten, so wie Jakobus sagt. Ihr bittet nicht recht, deshalb kriegt ihr nichts. Recht bitten heißt, dass wir, ich habe vom Signal vorhin gesprochen, dass wir bei Gott das Signal geben, ich bin auf Empfang eingestellt. Aber jetzt nicht meinen, wir müssten mit unserem Bitten Gott gleich vorschreiben, was er geben muss, wie viel er bringen muss und zu welchem Zeitpunkt und so weiter und das alles, damit er ja nichts übersieht und vergisst und so. Da kann sich nämlich in unser Bitten leicht ein Misstrauen einschleichen. Und da sagt Jesus, das ist nicht nötig. Weil er nämlich weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten. Also, recht bitten heißt, Gott in herzlichem Vertrauen sagen, hier bin ich. Und nicht das 10-Punkte-Programm vorbeten. Und dann fällt uns hinten nach ein, eigentlich müssen wir noch einen 11. Punkt bringen. So ist unser Gott nicht. Je mehr wir Vertrauen investieren, umso mehr aktivieren wir Gott als unseren himmlischen Vater. Es geht ums Vertrauen. Und dann macht Jesus noch etwas. Er zeigt uns den himmlischen Vater als Erhalter. Vater und Erhalter. Und zwar mit dem Hinweis, dass er aus der Natur Beispiele bringt. Er spricht von den Vögeln, denen Gott den Tisch bereitet, aber es ist ganz klar, der Vogel muss kommen und das Futter suchen. Zurzeit brütet vor unserem Fenster zu Hause eine Buchfinkenmutter 5 Eier aus. Also wir konnten, das ist eine großartige Sache, wir konnten beobachten, wie diese Buchfinkenmutter ihr Nest baut. Kunstvoll, ich kann euch sagen, das ist ein Wunderwerk. Getarnt, wie die, wo die das herbringt, wie die in das Nest, wenn man das von unten beobachtet, sie ist so richtig gesprenkelt, so weiße Punkte einbaut, vielleicht ist Styropor oder was sie von irgendwo hergesucht hat. Und wie sie am Schluss dann eben Fäden gezogen hat, wo sie die hergebracht hat, weiß ich auch nicht. Ebenso, dass das Nest so richtig in einer Gabel drin sitzt. Das ist vielleicht 1 Meter von unserem Wohnzimmerfenster entfernt. Wenn ich mich rausbeuge, kann ich reinlangen. Hat keine Angst. Also wir werden das als eine Vertrauenserklärung von diesem Buchfinken-Ehepaar an uns. Und zwar deshalb, weil wir im Winter Vögel füttern und so weiter im Garten. Und die haben schon einmal Junge großgezogen, dort an der gleichen Stelle. Wahrscheinlich haben sie gemerkt, das können wir uns leisten. Wir wissen auch, das sind in der Nähe Elstern. Und Eltern räumen ja Singvogelnester aus, wissen wir wohl. Jetzt habe ich Folgendes gemacht, weil es in einer Eiche drinsteckt, in so einer schlanken Eiche, die da hochwächst. Und Eichen haben ja bis zum Schluss noch braune Blätter. Die werfen sie dann ab und bevor das Grün kommt, ist so ein Baum kahl. Also habe ich mir gedacht, wenn da das Nest da drin sitzt, und die Elster kommt da von oben her und erspäht es, da ist die Sache gefährdet. Jetzt habe ich einen Draht reingepackt und habe dann immer grüne Zweige reingelegt und habe das Nest abgedeckt. Ja, also bis jetzt hat es auch funktioniert. Unten habe ich auch einen Mordsdraht herumgewickelt, dass keine Katzen hochkommen. Also ich bin gespannt, ob das, die Buchfinkenmutter ihre 5 Kinder da großziehen kann. Wir haben es einmal erlebt, gerade wie sie schon einmal ihre Jungen großgezogen haben. Als sie Flüge wurden, haben die Eltern ein Buchfinkengeschrei, so muss ich sagen, verführt. Also es war köstlich. Und zwar haben sie die Jungen aus dem Nest herausgelockt, eben durch ihr Schreien. Komm, komm, das deute ich jetzt natürlich. Ich verstehe ja nicht die Buchfinkensprache. Komm raus, komm raus. Und dann ist die Mutter auf den nächsten Baum geflogen, um ihr Kind drüber zu locken. Ja, da kann ich bald ein Buch drüber schreiben. Jesus verwendet Beispiele aus der Natur. Und sagt, wenn Gott einem Vogel den Tisch bereitet, aber das Futter muss er natürlich suchen, ganz klar. Dann sagt er, wie viel mehr bist doch du Mensch? Wie viel mehr wird der himmlische Vater für dich Mensch sorgen? Dann bringt er das Beispiel von den Lilien auf dem Feld und sagt, soll ich da auch ein Beispiel erzählen? Könnte ich mutbar, was da alles wächst in unserem Garten? Na, also, und sagt, Salomo selber in all seiner Herrlichkeit ist nicht so großartig gegeizt gewesen wie so eine Lilie. Aber die Lilie blüht und wächst als Lilie, nicht als Apfelbaum. Das heißt, sie muss Lilie sein wollen und nicht was anderes. Und du Gottes Kind, der du fleißig sein sollst, der du auch in der Fürsorge und Vorsorge dich bewähren sollst, der du umsichtig sein sollst und treu sein sollst, ist alles gut und alles nötig und alles richtig. Wenn du als Gotteskind deines himmlischen Vaters dich bewähren sollst, sollst du. Aber du sollst niemals selber Gott sein wollen. Das hat Paul Gerhardt in seinem trefflichen Lied, das ist, glaube ich, eins der schönsten. Befiehl du deine Wege. Ja, so formuliert, bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führt alles wohl. Bist du doch nicht Regente. Das ist nichts anderes als die Abwehr der Gefahr, selber Gott spielen zu wollen. Was sollen wir daraus lernen? Also, Jesus beurteilt das falsche Sorgen. Er sagt, es ist kleingläubig oder ungläubig, es ist vergeblich. Und er sagt, es ist unnötig. Und zwar leitet er das ab. Unnötig ist es deshalb, weil unser Gott, unser himmlischer Vater sein will und weiß, was wir bedürfen, ehe wir ihn bitten. Jetzt sage ich dazu nicht mehr, ich habe es ja ausgeführt. Es kommt mein dritter Punkt, was sollen wir denn daraus lernen? Wir sollen das Warten lernen. Das ist das, was uns unheimlich schwer fällt. In der Probe, in der Prüfung, in der Not, mit dem Eingreifen Gottes rechnen, und zwar nach dem Wort, wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein. Da könnte ich jetzt auch Beispiele erzählen. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht rein. Und oft so überraschend und überwältigend, dass man dann immer nur staunen kann. Und es ist dann so deutlich, eben ein Eingreifen Gottes. Auf das Eingreifen Gottes warten lernen. Und wenn es nicht heute kommt oder nicht morgen kommt, dann wissen, dass unser himmlischer Vater den rechten Zeitpunkt weiß. Gibt es das noch, oder? Gab es dieses Lied eigentlich nur in der Vergangenheit, das so heißt, Jesus verspätet sich nie. Gibt's noch? Also, Jesus verspätet sich nie. Also warten lernen. Dann noch etwas. Wir sollen das Werfen lernen. Da gibt es ein Beispiel von Ernst Modersohn in einem seiner Bücher, vielleicht seine Hausapotheke, ein Buch von ihm. Da sagt er, habe einmal einem Kind beim Ballspielen zugeschaut. Das kennen wir alle. Ich war da wirft ein Kind eben Ball an die Wand und fängt den Ball dann wieder auf. Ja, klar, die Wand wirft da den Ball zurück. Und das sagt er, und das leitet er jetzt ab, So würden wir es machen mit unseren Sorgen. Petrus hat gesagt, alle eure Sorge werfet auf ihn. Und dann meinen wir, dieses Werfen auf ihn, das sei so wie bei dem Ballspielen des Kindes. Nicht wahr? Wir werfen die Sorge weg und nachher kommt sie wieder zurück und wir fangen sie wieder auf. Ist so? Bitte? Oft ist so, ja. Das heißt, richtig werfen lernen. Wenn wir unsere Sorge auf Jesus werfen, ist es nicht wie eine Wand, sondern dann ist es der Herr Jesus, der die Sorge aufhängt. Er sorgt für euch. Also das heißt, Not übergeben, Not abgeben, Fragen abgeben, Probleme abgeben, bis in die kleinsten Dinge hinein abgeben. An den, der ein Herr jeder Lage ist. Und dann noch etwas. Vertrauen lernen. Ich habe schon mehrfach gesagt, wir müssen Vertrauen investieren bei unserem Bitten, klar. Dieses Vertrauen, das so aussehen kann, dass wir wissen und das uns fest einprägen. Man möchte fast sagen, ins Herz hineinpressen. Mein Vater im Himmel macht es auf jeden Fall richtig. Wenn wir dieses Vertrauen unserem Gott signalisieren, ich sage es noch einmal so, dann aktiviert ihn das. Wenn er ein Menschenkind oder ein Glaubenskind oder ein Gotteskind sieht, dass dieses Vertrauen ihm gegenüber hat, dann kann er gar nicht anders als eingreifen. Und wenn dann unser Ende kommt, die Lilie verdorrt, so ein Vogelkind muss auch einmal sterben. Und wir Menschen, wir wissen, dass unser irdisches Ende einmal kommt in dieser Welt. Dann darf ich wissen, wenn ich Vertrauen habe auf diesen Herrn, diesen meinen Herrn, dass ich mein Leben dem Lebensfürsten übergebe. Nicht dem Todesfürsten, sondern dem Lebensfürsten. Wenn wir unsere Israelreisen gemacht haben und die Vorbereitungen liefen, dann war immer auch ein Zettel dabei, dass man sich versichern konnte. Das sollte man ja auch machen, wenn man große Reisen macht, ist eine Versicherung sicherlich angebracht. Da gab es das sogenannte Rundum-Sorglos-Paket. Kennt ihr? Also, das Rundum-Sorglos-Paket. Es gibt nicht nur Israelreisen, es gibt sogar eine Lebensreise durch diese Welt. Und da gibt es ein Rundum-Sorglos-Paket. Und wisst ihr, wie das heißt? Das sind die drei Punkte. Warten lernen, werfen lernen, vertrauen lernen. Das ist Rundum-Sorglos-Paket. Wer das lernt, da können wir nur sagen, wir sind am Lernen und wir sind noch dabei. Der versteht jetzt hoffentlich das Thema, Sorgen ist unnötig. Wenn es um das falsche Sorgen geht. Wisst ihr, das füge ich jetzt nur noch ganz kurz an. Jesus hat in dem Vers 33 ja vom richtigen Sorgen gesprochen. Er verwendet dabei nicht das Wort Sorgen, sondern das Wort Trachten. Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes. Lasst das eure Hauptsorge sein, dann verschwinden alle anderen. Dann sorgt nämlich Gott für euch, in all diesen praktischen, irdischen Angelegenheiten, dann sorgt Gott für euren Alltag. Soll ich sagen, das ist das Gegenmittel gegen das falsche Sorgen. Manche Menschen gibt es, die sehen das als ehrenrührig an, wenn sie von der Fürsorge leben müssen. Gut, da mag man denken, wie man will. Aber eins ist klar. Wir brauchen das nicht als ehrenwürdig angucken, wenn wir von der Fürsorge Gottes leben. Fürsorgeempfänger bei Gott als unserem himmlischen Vater sein, ist eine große Sache. Sind wir das und bleiben wir das? Nun lasst uns beten. Herr Jesus, du hast uns Gott als Vater gezeigt. Gib, dass wir das recht fassen. Und dass wir uns durch dich und dein Wort ermutigen lassen zum rechten Vertrauen. Und dass wir auch in den praktischen Belastungen, in dem, was uns niederdrücken möchte, wo uns mehr Fragezeichen begegnen als Antworten, dass wir uns da einfach an dich halten, an dich festklammern und wissen, du bist der Herr jeder Lage. Du hast Mittel und Wege herauszuführen aus jeder Art von Bedrängnis und Ausweglosigkeit, ganz gewiss. Wir danken dir für alle Erfahrungen in der Vergangenheit. Gib, dass wir daraus immer wieder neu Mut und Kraft schöpfen für das, was in der Zukunft sein wird. Und in allem wollen wir dich durch Vertrauen ehren. Amen.